Frau Schirra, wir reden gleich über alles, über ihr neues Buch. Aber ich bin noch hängen geblieben am Anfang der Sendung, als Sie sagten, Sie seien ein sehr schlechter Schläfer. Sie fangen manchmal zu einer Zeit an zu schreiben, das ist für andere noch mitten in der Nacht. Jetzt haben Sie gerade gesagt, bei so einem buddhistischen Mönch, da schlafen Sie auch ein. Sofort, ja. Haben Sie, ich bin auch ein ganz schlechter Schläfer, deshalb bin ich so neugierig.
Sie können mich anrufen, wenn Sie...
Das wollte ich, das war mein Hintergedanke. Nein. Finden Sie sich damit ab, dass Sie schlecht schlafen können, oder werden Sie mit der Zeit panisch, weil Sie denken, wenn ich nicht schlafe, kann ich auch nicht so richtig was leisten?
Also leisten habe ich überhaupt gar keine Sehnsucht danach.
Naja, schreiben ist ja auch eine Leistung.
Ja, aber das ist so ein bisschen was anderes. Nee, ich finde es ganz angenehm. Also es ist tatsächlich so, ich wach dann auf, so vielleicht so um 3, und dann setze ich mich an den Schreibtisch und gehe dann wieder so vielleicht um 8 ins Bett oder so.
Am Abend oder
morgens? Nee, ist alles morgens. Wir reden jetzt gerade über morgens.
Okay. Das heißt, Sie holen dann schon was nach.
Ja, das muss man. Ich bin ja kein Segler. Also, Und gibt es?
Es geht nicht anders. Und gibt es irgendwas, was Ihnen hilft, um einzuschlafen oder durchzuschlafen? Das ist vielleicht noch wichtiger.
Also ich gehe wirklich ins Bett, wenn ich dann einfach sehr müde bin. Und dann kann ich mich auch hinlegen und sofort schlafen. Es ist nicht so, dass ich mich quäle mit dem Einschlafen. Ich schlafe immer sofort ein, aber nie sehr lange. Man wird dann eben einfach wach und setzt sich hin. Aber das ist auch wirklich schön nachts, weil Sie ganz alleine sind mit allem. Es fährt dann nur manchmal so die S-Bahn vorbei oder irgendwie so etwas. Es sind fast keine Leute, nur noch Betrunkene auf der Straße. Und es ist...
wenig Geräusche.
Es ist wenig Geräusche, es gibt keine E-Mails, niemand will irgendetwas. Und man ist alleine mit seinem Buch. Das ist sehr angenehm.
Und künftig werde ich Sie anrufen.
Ja, vielen Dank. Ja, ja.
Also ganz viele Menschen kennen Sie als Schriftsteller, als Juristen. Bislang kannte Sie niemand als Kinderbuchautor, aber jetzt haben Sie es getan. Sie haben ein Buch geschrieben, das ich mit Vergnügen gelesen habe, Alexander. Das ist ein Kinderbuch, wo ein... Soll ich das erzählen oder wollen Sie lieber
erzählen? Nee, erzählen Sie ruhig.
Ich hoffe, dass ich Ihnen gerecht werde. Es ist die Geschichte eines Dorfes in der Antike, eines kleinen Städtchens, sagen wir mal so, das im Krieg ist und hat nur eine Chance, zum dauerhaften Frieden zu finden, wenn es sich eine Gesetzgebung gibt, eine Art Verfassung, worauf dieses Städtchen dann Frieden finden kann. Und da beschließen die, einen Jungen loszuschicken, der den unverstellteren Blick hat auf das, was wichtig ist fürs Leben und das Zusammenleben. Der Junge zieht los, findet ein paar weise Menschen und kommt mit den Erkenntnissen zurück und schafft es auf seine Weise auch, den Beitrag zu leisten zum Frieden im Städtchen. Ist das einigermaßen zutreffend beschrieben?
Naja. Nein, ist ganz toll beschrieben. Also die Grundidee ist...
Ich habe Sie gewarnt.
Ja. Ich hätte mal drauf hören sollen. Nein, die Grundidee ist, der Krieg ist verloren gegangen und eine fremde Macht, ein fremder König sagt, ich nehme euch ein, weil ich Angst habe, es kommt wieder ein neuer Tyrann, der gegen mich Krieg führt. Und dann sagen die Bewohner, nein, schmales wir werden
Zeitfenster.
Jetzt...
Bitte? Schmales Zeitfenster jetzt.
Schmales Zeitfenster. Nein, wir... werden jetzt gerechte Gesetze schaffen, und wenn wir diese gerechten Gesetze haben, kann es keinen Tyrannen mehr geben. Und jetzt gibt es eine Denkfigur bei den Juristen, die heißt Schleier des Nichtwissens. Das ist von John Rawls, das war so einer der großen Rechtsphilosophen.
Und diesen Aspekt wollte ich nicht so vertiefen jetzt bei der Zusammenfassung.
Gut, dann lassen wir das. Sprechen wir über das Segeln. Ja. Nein, und die Idee war dann eben, wer kann eigentlich gerechte Gesetze schaffen? Es ist sehr schwer, und dieses Problem ist wirklich 2.500 Jahre alt. Wie entsteht Gerechtigkeit? Und letztlich ist dieses Problem nie gelöst worden, erst mit diesem berühmten John Rawls 1973, wenn ich mich richtig erinnere. Und die Idee dabei ist, gerechte Gesetze können nur entstehen, nicht wenn sie irgendjemand vorgibt, also eine einzelne Person, egal wie klug die ist, sondern nur, wenn wir alle uns darum bemühen und diese gerechten Gesetze in einem Ausgleich unsere Interessen schaffen. Das klingt trivial, ist es aber tatsächlich nicht. Und diese Junge zieht dann eben durch die Welt, weil er von dem Dorf den Auftrag bekommt, weil er der Einzige ist, der sozusagen vollkommen unvoreingenommen ist. Wenn man jetzt einen Metzger losschicken würde, würde der gute Gesetze für Metzger finden oder ein König würde gute Gesetze für einen König finden. Und er als Kind ist eben unbeeinflusst und versucht als Kind gute Gesetze zu finden.
Fantastisch erklärt. Ich fand meine Version ein bisschen straffer.
Ja.
Aber ich glaube,
unsere Zuschauer sind auch so ein bisschen der straffere Typ.
Genau, unsere Zuschauer, glaube ich, haben das jetzt noch besser verstanden. Hat auch noch nie jemand zu mir gesagt, ja. Vielen Dank, Götter. Wie sind Sie denn drauf gekommen, ein Kinderbuch zu schreiben?
Also, das ist 30 Jahre her. Da war ich in der Nähe von Positano in einem Haus von Freunden von mir. Und der Sohn dieser Freunde war mein Patensohn. Und wir waren eines Tages in diesem wunderbaren, das kennen Sie sicher, in diesem Archäologiemuseum in Neapel. Das ist dieses ganz wunderschöne Museum. Da gibt es, also für Ihre Zuschauer, da gibt es unten eine tolle Farnese-Sammlung und es gibt Ausgrabungen aus Ägypten und vor allen Dingen gibt es die ganzen Exponate aus Pompeji. Und dort hängt auch das berühmte Alexander-Motiv, also das Sie alle vielleicht im Kopf haben. Das
nicht alle, aber...
Ja, und auf diesem Alexander, und das ist die Schlacht gegen Darius, und Alexander wird dort abgebildet, und mein Patensohn, der 10 war, sagte, dass Alexander, also er interessierte sich nicht für Farnese und so weiter, aber für dieses Mosaik, und er sagte, dass Alexander und das Pferd die gleichen traurigen Augen hätten. Und das fand ich ganz beeindruckend, weil Erwachsene das natürlich anders nicht sehen beobachten als Kinder. Und dieses Pferd ist ganz berühmt, das ist Bukephalos, und Alexander hatte dieses Pferd in der Wirklichkeit gezähmt, weil es ein ganz wildes Pferd, und behielt es dann bis zu seinem Tod. Und auf den
Wir sehen es gerade.
Genau. Und auf den Spaziergängen dort an der Amalfiküste entlang, die wir machten, erzählte ich ihm dann eben Geschichten von Alexander aus Kalliste, den ich erfunden habe. Einfach um ihn zu unterhalten in erster Linie. Und jetzt haben wir uns vor einem Jahr wieder getroffen. Der Mann ist inzwischen natürlich auch 40 und ist Anwalt in New York und hat selbst eine kleine Tochter, die 10 ist, und sagte, er würde diese Alexander-Geschichten ihr gerne erzählen. Und das hat mich irgendwie gerührt, weil es ja Geschichten über Demokratie und Grundrechte sind und das in Amerika ja so ein bisschen schwankt gerade. Ja. Und dann habe ich das angefangen aufzuschreiben.
Was ich schön fand, war, dass Sie in dem Buch schreiben, Der junge Alexander aus dem Buch verliert ja sein Kinderzimmer, weil das Haus zerstört wird im Krieg. Und in diesem Kinderzimmer hatte aber sein Vater Tiere gemalt, so einen Dschungel mit Tieren. Und dann kommt man ans Ende Ihres Buches und sieht ein Bild von Ihnen als Kind. Und ich weiß nicht, ob wir das zeigen können. Und man sieht auch, dass bei Ihnen an der Wand, jetzt sehen wir es, Tiere abgebildet sind. Wer hat denn das gemalt?
Die hat mein Vater gemalt. Und also mein, nicht Alexanders Vater, sondern mein Vater. Und Sie sehen an diesen Tieren, das ist so ein ganz netter Elefant mit netten Augenbrauen. Aber unten ist eine Katze.
Die sieht böse aus.
Ja, vor der habe ich mich immer ein bisschen gefürchtet. Aber ja, das waren sehr nette Tiere und die haben mich bewacht. Und das fand ich so für den Alexander im Buch ein ganz hübsches Motiv.
Und wenn Sie an Ihre Kindheit zurückdenken, Sie waren Einzelkind.
Nein, ich war kein Einzelkind.
Waren Sie, oh sorry, dann bin ich da wirklich falsch informiert.
Vollkommen falsch.
Total, sorry. Ja. Dann haben Sie diese Seite Ihres Lebens nicht so transparent gemacht, dass sie bis zu mir vorgedrungen ist.
Sehr elegant. Ja.
Naja. Vielleicht bin ich auch nur deswegen drauf gekommen, weil Sie sagen, wenn Sie an Ihre Kindheit zurückdenken, dann war Langeweile ein Leitmotiv, ja, weil Sie niemand hatten zum Spielen, weil sich zu wenig Menschen mit Ihnen beschäftigt haben?
Ja, also das war so ein großer Haushalt mit vielen Angestellten. Aber es war im Grunde genommen so, dass die Kinder damals, es war in ihrer Kindheit vermutlich nicht unähnlich, sich weitgehend selbst überlassen waren.
Und, ohne jede Angst der Eltern.
Ohne jede Angst der Eltern. Und meine Eltern wären auch nicht so richtig auf die Idee gekommen, mit uns zu spielen. Also die Welt der Kinder und die Welt der Erwachsenen war wirklich sehr getrennt voneinander. Und das war auf dem Land. Und mein Hauptgefühl aus meiner Kindheit, ich hatte mit Sicherheit eine schöne Kindheit, war aber Langeweile und Langsamkeit. Und das ist gar nicht so schlecht, wie man denkt. Weil letztlich, wenn wir überlegen, alle Dinge entstehen eigentlich aus der Langeweile. Ja, also wenn Sie immer was zu tun haben und die ganze Zeit Klavierunterricht bekommen und danach müssen Sie Chinesisch lernen und im nächsten Moment Basketball spielen und dann Ronsheimer Podcasts hören, dann ist es, dann hört irgendwann mal oder gibt es keine Bereiche, wo Sie selber etwas herstellen müssen.
Gilt das besonders für kreative Menschen?
Also ich bin ganz sicher, ja. Also
würden Sie da beipflichten, Ildiko, dass Langeweile und Langsamkeit ein Booster ist für Fantasie?
Ja, unbedingt. Also ich finde das auch, und ich finde, es ist auch so eine Möglichkeit, das Erlebte zu verdauen. Also ja. Dass man ständig aufgefordert wird, die Komfortzone zu verlassen, ist ja schön und gut, aber der Rückzug und die Langeweile und die Muße, um das Erlebte zu verstoffwechseln, das kommt irgendwie zu kurz. Ich empfinde das ganz genau.
Ja, und ich verlasse meine Komfortzone auch nie.
Das ist
ja
aber verkehrt.
Ich finde das eine ganz
das ist
vollkommen falsche Idee. Also
da sind Sie ja heute auf dem richtigen Trip.
Ja. Ich stelle mir ja auch immer, also ich war tatsächlich noch nie in meinem Leben auf einem Segelboot und jetzt bin ich auch zu alt, um das noch anzufangen, aber ich stelle mir immer das absolut gruselig vor, schon weil unter einem ja diese ganzen Fische sind, ja, und diese Fische, die tun ja tatsächlich alles im Meer, ja, also die gehen im Meer aufs Klo, die haben im Meer Sex, die kriegen im Meer Kinder, die sterben, verfaulen und verwesen im Meer und dann schwimmen die Leute darin herum und haben das in den Haaren und auf der Haut.
Das ist Ihre Fantasie?
Und im Mund. Nee, das machen die. Ja, das ist
also nein, die Fantasie, dass sie das auf der Haut haben.
Die haben es tatsächlich, wo sollen denn die Fische das sonst
sich, das
machen?
Das verliert sich doch.
Ja, das verliert sich. Ja.
Ich bin noch nie auf den Gedanken gekommen. Ich weiß nicht, ob Frau Herrmann da schon mal drüber nachgedacht
hat. Denken Sie mal über das Meer nach. Das ist nicht so ohne. Ja.
Haben Sie da schon mal drüber nachgedacht, über diesen Aspekt?
Nee, also das ist, glaube ich, auch ein Missverständnis, weil die ganze Welt ist nicht steril. Also auch
also
die Luft hier ist
wir
ja
sind
auch
sehr
Stuhl,
weit weg von steril. Ja, also nein, ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ich finde es nur so als Vorstellung absolut abstoßend. Nicht das, was Sie tun. Ich finde es großartig, wenn man auf so einem, ich weiß nicht, ob ich es großartig finde, aber ich finde es zumindest beeindruckend.
Ja. Was ich übrigens auch irgendwie aufgeschnappt habe über diese Jahre mit den Wissenschaftlern, die immer mal wieder dazukommen oder diesen Gesprächen. Der Ozean als Lebensraum ist so wenig bekannt und uns und insbesondere Ihnen offensichtlich auch so fremd.
Ja, es gibt ja ganz also unten noch Tiere, die wir gar nicht kennen.
Genau, also viele Städte jetzt sind ja auch ursprünglich so mit dem Rücken zum Meer gebaut und das, was am Hafen war ja auch in Hamburg oder Bremen so früher, das waren einfach so, da ging man nicht hin, wenn man irgendwie bessere Leute waren und heute hat man da schon ein bisschen mehr Bezug zu, aber immer noch ist es recht unbekannt, dass der Ozean immer noch der größte Lebensraum auf unserem Planeten ist. Also es sind so, eine Sache fand ich interessant zu hören dazu, dass 95% des Lebensraums auf dem Planeten Erde ist im Ozean. Und 95% der vermuteten Arten, die es auf diesem Planeten gibt, leben im Meer.
Das ist ja das, was ich sage. Es verliert sich das, wovor von Schirach Angst hat. Weil wir freuen uns schon sehr, um einen kleinen Teaser einzubauen auf das Gespräch mit unserer Meisterwanderin, Weil ich glaube, da ist Herr von Schirach auch wahnsinnig zu Hause bei der Vorstellung.
Ich würde sagen, muss er sehr tapfer sein, ja.
Wie war denn, was ist ganz bisschen gemein.
Überhaupt nicht, ja. Überhaupt nicht, gar nicht. Wir genießen das mit größter Sympathie. Wie ist denn Ihre Erinnerung an den Lebensraum, um den Begriff von Herrn Herrmann aufzugreifen, Internat, auf das Sie im Alter von 10 Jahren kamen?
Meine Erinnerung daran.
Ja, was ist wichtigste Erinnerung?
Die wichtigste Erinnerung ist Kälte. Es war unfassbar kalt. Also das liegt...
Weil das am Wald lag?
Ja, es liegt relativ hoch, also im Schwarzwald. Und es ist im Schwarzwald, in dem relativ hohen Schwarzwald, ein Tal, in dem praktisch keine Sonne kommt. Oh ja, das war ein gutes Winterbild. Und als ich dort war... hatte man noch nicht diese Vorstellung, dass es Kindern so wahnsinnig gut gehen sollte. Und das, um die Kälte dann zu beschreiben, wir hatten nur kaltes Wasser, also es gab kein warmes Wasser. Es hingen 60 Waschbecken nebeneinander mit kaltem Wasser.
Wie segeln eigentlich, oder?
Und wenn es richtig, richtig wahnsinnig kalt war, kamen tatsächlich morgens kleine Eiskristalle aus dem Wasser. Und wenn da 30 Leute in einem Schlafsaal schlafen, wird natürlich nicht geheizt, sondern die Fenster aufgemacht. Und dann war morgens so ein Raureif auf der Decke und man musste sich sozusagen unter der Decke anziehen, weil es so furchtbar kalt war. Und da ich niedrigen Blutdruck habe, war es für mich besonders schrecklich. Ja. Ich habe also meine Haut, und es waren 6 Monate, die es wirklich kalt war.
Haben Sie nach dieser Erfahrung, aber auch nach der Erfahrung in Ihrem eigenen Elternhaus, glauben Sie, dass man Kinder erziehen kann?
Nein.
Sie gar nicht?
Also es ist so ein bisschen, ja. Also man ich glaube, so was wir so gelernt haben, wie man sich, also Ihr Bereich, wie man sich ordentlich benimmt, wie man einen Handkuss gibt und wie man sich
Messer und Gabel hält.
Ich glaube, dass die Charakterzüge eines Menschen relativ früh ziemlich klar sind. Und man kann dann noch so ein bisschen etwas bewegen, aber nicht sehr viel. Ich glaube, dass es eher umgekehrt ist, dass sich Kinder selbst und gegenseitig erziehen. Das war jedenfalls die Idee der Jesuiten. Deren großes Können war, sozusagen 30 Kinder zu finden, die irgendwie halbwegs zusammenpassten und die dann möglichst in Ruhe lassen. Und dann erziehen sich Kinder selbst. Dann kann nicht einer immer Quatsch machen oder immer angeben oder sonst irgendwas. Das schleift sich sozusagen dann mehr oder weniger ab. Das funktioniert vielleicht, aber meine Erfahrung ist auch bei Familien, die Kinder in ganz kurzem Abstand bekommen haben. Ich habe zum Beispiel 3 Patenkinder, die komplett unterschiedlich sind, obwohl sie vollkommen gleich erzogen worden sind, was total dagegen spricht. Also 3 vollkommen unterschiedliche junge Frauen. Und also viel erziehen kann man nicht. Also auf dem Internat schon gleich gar nicht.
Ich habe eine wahnsinnig komplizierte Frage, obwohl unsere Zeit zu Ende ist, aber vielleicht finden Sie eine kurze Antwort.
Ja.
Auch weil es in Ihrem Buch vorkommt, am Schluss, da ist der Alexander, der schon älter und spricht wiederum zu einem Kleinkind und gibt Ihnen die Empfehlung, trachte im Leben nach dem Richtigen. Glauben Sie, dass wir ein angeborenes Gefühl dafür haben, was richtig ist?
Absolut.
Wirklich?
War das die kürzeste Antwort, die möglich ist?
Ja.
Ich kann es auch länger erklären, oder ich versuche es kurz zu machen, aber das war tatsächlich ein evolutionärer Vorteil. Zur Zeit des Homo sapiens gab es ja auch den Neandertaler, und der Neandertaler war dem Homo sapiens in jeder Beziehung überlegen. Also er war stärker, der hatte ein größeres Gehirn sogar, der konnte weitere Strecken gehen und so weiter. Trotzdem hat sich der Homo sapiens durchgesetzt und der Neandertaler ist ausgestorben. Mhm. Der Grund dafür ist, dass der Homo sapiens, also die Menschen, in großen Gruppen lebten. Mhm. Also und das hat diesen großen Vorteil, wenn einer in einer kleinen Gruppe etwas erfindet, mit 5 Leuten erfindet er den Bogen, dann wissen es danach nur 5 Leute. Wenn sie aber 150 Leute haben in der Horde, dann wissen es danach 150 Leute. Und da Genies immer gleich verteilt sind, haben sie in einer großen Gruppe viel mehr Chancen, weiterzukommen. Aber um in einer Gruppe zu leben, und jetzt bin ich auch schon fast am Ende, brauchen sie ein soziales Gefühl. Und soziales Gefühl, eine Sozialkompetenz, sie brauchen Empathie, all solche Dinge. Das ist im Grunde genommen das, was es heißt, das Richtige zu tun. Es ist uns also, ich weiß nicht, ob man das angeboren nennen kann, aber wir haben es auf jeden Fall in uns, in irgendeiner Form.
Ich finde, das ist eine sehr tröstliche Botschaft.
Ja, ich auch.
Wer neugierig geworden ist jetzt auf Ihr Buch, der wird auch entdecken, dass Ferdinand von Schirach zeichnen kann. Er hat nämlich das Buch selbst illustriert.
Ich hoffe, das hätten Sie nicht gesagt.
ja, ich habe. Warum sind Sie so unzufrieden?
Nein, aber es ist schon sehr amateurhaft und ich habe. Das ist so gekommen: die Kinderbuchillustration, die ich gesehen habe, die wollte ich nicht, weil das waren immer so. Kinder mit großen Köpfen und so Wimmelbildern oder so etwas. Das ist alles ganz schön, aber nicht für mein Buch. Und dann habe ich meine Zeichnung der Verlegerin geschickt und war so wirklich sehr überrascht, dass sie sagte, die nehmen wir. Und dann konnte ich nicht mehr zurück. Das ist so begann das. Aber ich, bitte seien Sie nicht so hart mit mir.
Wenn es niemand ist hart zu Ihnen, wir freuen uns.
Naja.
Aber da laufen Sie doch zur Höchstform auf.
Ja, ja.
Wir freuen uns über Ihren Besuch. Danke.
Ich danke Ihnen.